So mit dem Bild zur Begrüßung, wunderbarer Strand, wunderbarer See, fast so lang wie Deutschland, 800 Kilometer. Da haben wir nur Lust, Urlaub zu machen. Der Kurt hat mich jetzt gefragt, was machst du eigentlich dort? Klar, Urlaub, ne? Schön wär's, gell? So manchmal, ja. So manchmal einen Tag. Ansonsten bin ich dort als Berater offiziell. Es war etwas schwierig. Ich war ja der Chef in Frankreich, sagen wir es mal so ein bisschen salopp. Und jetzt nach Burundi zu kommen und da der Letzte der Missionare zu sein, ist schwierig. Burundi ist immer der Ältere, der Chef. Jetzt ist mein Chef, ist mein früherer Praktikant, der ist 35. Und ihr seht, welchen Konflikt das ausrichtet in einem Land, in dem man das Alter schätzt, in dem wir mit Omi und Opi angeredet werden, aber um uns zu ehren. Und dann sagte ich ja, ich bin Berater vom Chef. Und das ging dann. Meine Tätigkeit ist tatsächlich viel Beratung im Blick auf die Projekte der Mission. Annegret wird noch eins vorstellen am Ende, wo ich da bin, wo ich versuche, die Verwaltung, die Afrikaner zu beraten, wie sie es machen müssen, dass die Deutschen zufrieden sind, die Deutschen, dass die Afrikaner zufrieden sind. Und Gott hat Gelingen geschenkt in dem Jahr. Ich sage das Ergebnis gleich. Die Mission hat uns aufgefordert, noch mal 3 Jahre dran zu hängen. Also Ende August werden wir für weitere 3 Jahre nach Burundi gehen. Ansonsten predige ich in der anglikanischen Kirche erstaunlicherweise. Ja, habt ihr auch, die heute Abend kommen werden, sehen so ein richtiges Predigtgewand an, die man als Besucher anziehen muss, sonst hat man ja keine Vollmacht wahrscheinlich. Aber auch schon mit Krawatte gepredigt, ging auch schon. Also vor allem französischen Gottesdienst, aber auch Kirundi-Gottesdienst mit Übersetzung. Sonst das Jahr über waren wir auch beschäftigt, die Missionszentrale zu führen mit der Annegret zusammen. Ihr wisst ja, 3 Hausangestellte, 4 manchmal. Einfach, weil wir als Weiser dort als reich gilt und weil sie es nicht verstehen, wenn man keine Angestellten hat. Das heißt, wenn wir 4 Hausangestellte haben, retten wir 4 Familien vom Hungertod. Das heißt, es sind 4 Familien, haben ihr Auskommen. Und das ist für uns, war was zu lernen, dass man nie allein ist. Es sind immer Leute um uns rum. Und wir sind immer die Weisen. Also heißt immer Weiser. Hey, Weiser. Weiser, hast du nicht Geld? Weiser, hast du mir nicht Arbeit? Hey, Weiser. Kommen wir in den Gottesdienst, man nimmt uns immer gleich in Empfang. Wir sind oft die einzigen Weisen im Gottesdienst mit 1400 Afrikanern. Und dann nehmen sie uns und dann setzen sie uns nach vorne. Manchmal direkt von Lautsprecher. Es ist immer gut, wenn man Oropax dabei hat. Weil laut ist da manchmal schön. Aber da sind wir dran zu arbeiten. Vielleicht kann ich da beraten, dass die Anlage etwas besser wird. Ja. Wer hätte es gedacht vor 2 Jahren, dass wir einmal in Afrika rauskommen, wollten wir eigentlich nie. Stand eigentlich fast im Ehevertrag, dass wir überall hingehen, nur nicht nach Afrika. Aber Gott hat es so gemacht. Afrikanische Gemeinde in Frankreich 4 Jahre lang und da hat uns das Herz geöffnet für Afrika. Und als die Frage kam, die Mission wollte schon seit 5 Jahren, 6 Jahren fragen, hat es nicht gewagt, weil ich eben so eingespannt war in Frankreich und als es dann ging, sofort. Und für uns war es eine tolle Zeit jetzt in Afrika mit sehr vielen positiven, vielen negativen Erfahrungen, aber ich glaube, das Positive hat überwiegt. Und so freuen wir uns schon drüber, wenn wir dann einen kleinen Umzug organisieren können und dann Ende August wieder in, hätte fast gesagt, unserem Afrika ankommen. Und ja, danke, dass er da an uns denkt. Ein paar tausend Jahre vorher, so etwa 4000 Jahre vor, hat er ein etwa dasselbe Problem. Und ich habe hier, mal gucken, ob das funktioniert. Ein Mondanbeter hört die Stimme Gottes. Wisst bestimmt alle, wer das war. Er war kein Christ, er war kein Jude, er hatte keine Beziehung zum lebendigen Gott. Er lebte in einer Stadt und später in einer anderen Stadt, da war dieser Gott Sin oder Nanar, wie er auch hieß, der Mondgott war bestimmend. Später war es dann der Sonnengott, aber da war es der Mondgott. Jetzt habe ich es verraten, ne? Ich lese euch mal den Predigttext von heute vor. Und der Herr sagte zu Abraham, geh aus deinem Vaterland und von deiner Verwandtschaft und aus deines Vaters Haus in ein Land, das ich dir zeigen will. Und ich will dich zu einem großen Volk machen und will dich segnen und dir einen großen Namen machen und du sollst ein Segen sein. Ich will dich segnen, die dich segnen und verfluchen, die dich verfluchen. Und in dir sollen alle Völker auf Erden gesegnet werden. Da zog Abraham aus, wie der Herr ihm gesagt hatte, und Lot zog mit ihm. Abraham war 75 Jahre alt, als er aus Haran zog. Also haben wir noch Zeit, ja. Er ist mit 175 gestorben. Man sagt, es war etwa so wie 40, ne? Ein Schwabe mit 40, statt Häuslebauer ausziehen, wäre doch mal was Neues. Woher wissen wir, dass er Mondanbeter war? Josua, einige Zeit später, so quasi erinnert er das Volk daran, was Gott gemacht hat. Und das sagt er im Josua 24, Vers 2 und 3, da sagt er zu dem Volk, so spricht der Herr, der Gott Israels, eure Väter wohnten vor Zeiten jenseits des Stroms Terach, Abrahams und Nahors Vater, und dienten anderen Göttern. Das heißt, der Vater Terach hat einen anderen Gott angebetet und was eben in der neueren Forschung herauskam, dass das in dieser Zeit eben dieser Mondgott war. Wie das Gott jetzt geschafft hat, zu Abraham zu schaffen, bleibt ein Rätsel. Das müsst ihr mal bei Gott selber fragen, der weiß das. Aber die Bibel sagt uns leider nichts drüber. Ich hätte jetzt gern euch eine tolle Geschichte erzählt, wie Gott zu ihm geredet hat, ob da irgendein Kamel gestürzt ist oder ein Busch gebrannt hat oder irgendwas passiert ist. Aber leider wissen wir nichts drüber. Aber wir wissen eine Sache, dass Gott geredet hat. Und dass der Abraham, wie er damals hieß, ehrwürdiger Vater übersetzt, dass der gehört hat. Interessant, wie Gott es manchmal macht, dass Menschen einfach hören. Und der Herr sagt zu Abraham, und dann sagt er Dinge, die sind nicht so bequem. Er sagt, geh aus deinem Vaterland. Ist es nicht so schwierig für uns Deutsche, aus unserem Vaterland zu gehen, für einen Urlaub? Aber jetzt auf längere Zeit, aus dem Land raus, in ein Land, wo alles anders ist. Wir waren ja 27 Jahre in Frankreich, da war auch alles ein bisschen anders. Im Endeffekt war alles anders. Aber ja, das kostet was. Oft sprechen die nicht dieselbe Sprache, oft denken die anders. Und jetzt mit Afrika sehen sie auch noch alle ganz anders aus. Und dann auf einmal bin ich der Außenstehende, weil ich nicht so aussehe wie sie. Das Land, was noch schwieriger wird, in deiner Verwandtschaft oder Freundschaft, müsst ihr euch vorstellen, welche Leute euch wichtig sind in eurer Familie. Und dann stellt ihr euch vor, und jetzt sehe ich die nicht mehr. Von heute auf morgen aus, damals gab es noch kein WhatsApp. Ja, ist ja geschickt heute in Afrika, ich nehme mein Telefon, die haben Hochgeschwindigkeitsinternet inzwischen, in diesem ärmsten Land der Welt. Und dann rufe ich an, hier in Hessigheim, und habe jemanden, wie wenn ich gerade jetzt mal in Ottmarsheim wäre, über WhatsApp oder über Skype, kein Problem mit Bild. Aber damals gab es das alles noch nicht, ne? Abraham wusste, wenn ich da weggehe, dann ist es für immer. Denn ich brauche Wochen, Monate, um wieder zurückzukommen. Und das Schlimmste, was passieren kann, und aus deines Vaters Haus. Meine Geschwister, mein Vater, meine Eltern, alles verlassen. Schwer. Gott sagt zu Abraham. Und dann sagt er, und jetzt geh in ein Land, das ich dir zeigen will. Hier ein bisschen Burundi für Touristen. Ja, wunderbares Touristuszentrum. Ja, Gott wird ihm zeigen, er sagt, geh. Ja, wohin? Ach, jetzt geh einfach mal. Ich zeig dir, wo du ankommen wirst. Ganz schön schwierig. Meine Frage, die sich immer wieder stellt, was hindert dich zu hören? Man sagt ja immer, viele Leute sagen mir, Gott redet nicht mit mir. Sag ich, klar, du lässt ihm ja keine Chance. Wie schaffen wir das, dass Gott mit uns redet? Man würde ja gern, weil man weiß, Gott, der ist ja der, der alles in der Hand hat. Der, der mein Leben geplant hat und der, der mich segnen kann. Wie kann ich Gott hören? Wie kann ich das machen? Ich habe einen Freund, der geht ins Kloster. So macht so eine, ins katholische Kloster. Sagt er, da ist Stille. Da kann ich hören. Das ist eine gute Möglichkeit. Stille Tage. In die Natur. Funktioniert in Burundi nicht. Es gab so viele Leute, wenn da ein Weiser irgendwo in der Natur sitzt, sitzen gleich 100 um ihn rum. Also Stille in der Natur war leider nicht. Auch sonst wo, wenn man sonst wo ist. Höchstens im Luxushotel, da ist es relativ ruhig, weil da haben sie kein Geld hinzugehen. Stille. Im Urlaub, warum nicht? Wenn man mal raus ist aus dem Üblichen. Zeit nehmen, gutes Buch lesen, mal in der Bibel lesen, Gott zuhören. Und er redet, ist erstaunlich, Gott redet immer noch, aber er schreit nicht. Und er schreit nicht all die anderen Stimmen nieder, die um mich rum sind. Und es ist ja so viel um mich rum. Ne? Ich merke jetzt als Missionar, als wir in Frankreich angefangen haben, war alles noch einfach. Ich weiß, damals war die Frage, ob wir ein Faxgerät kriegen, damit wir in Verbindung mit Deutschland bleiben. Das Telefon gab es ja schon. Ne? Aber wenn man jetzt heute sieht, diese weltweite Verbindung von jetzt auf nachher. Es gibt ja viele Leute, da gehören auch Missionare dazu, die können ohne ihr Handy nicht mehr leben. Da ist ständig was los. Ne? Es war ganz lustig, als wir dort ankamen, da saß so die ganze Missionarsmannschaft rum. Haben uns alle ganz lieb begrüßt und so weiter. Aber weil es in der Missionszentrale Hochgeschwindigkeitsinternet gibt, saß auf einmal jeder da. Und als wir ankamen, was haben wir gemacht? Wir haben uns dazugesetzt und unsere Handys rausgezogen. Und dann geschrieben, wie war der Zugangscode? Okay, dann können wir jetzt unsere Verwandtschaft schreiben, dass wir gut angekommen sind. Und so saßen da alle rum. Das hat die jungen Missionare so erstaunt, dass so ein alter Knochen wie ich mein Handy rausziehe und da auch anfange, dass sie uns fotografiert haben. Und sie gesagt, das ist Gemeinschaft im Missionarsteam. So einfach war das damals nicht. Er wusste, wenn ich weg bin, bin ich weg. Kann Gott reden? Ich glaube, bin überzeugt, er kann auch ein WhatsApp schicken, Gott. Kann das auch benutzen, aber in der Regel macht er es doch anders. Gott redet. Bin ich bereit zuzuhören? Vielleicht will er mal was sagen, was schon lange nötig ist. Aber ich weiß nicht, ob ihr Angst habt, dass er uns was sagt, was ich vielleicht nicht hören möchte. Aber ich kann euch sagen, es lohnt sich. Denn mit diesem Wort, das er hat, geht eine Verheißung. Da heißt es, und ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein. Ja, man kann hören, zuhören und sagen, ja, ja, ist okay. Aber gehen, da wird es dann schwieriger. Na, schon allein, bis man alles gepackt hat. Ja, das ist ja schon ein Problem, ne, bis man seine Dinge beieinander hat, was man doch so alles brauchen könnte. Und wie man das dann unterkriegt. Das ist ja schon was. Und dann Abschied nehmen. Vorgestern habe ich mit jemandem gesprochen. Da ging es in Urlaub. Ziemlich langer Urlaub, bis nächste Woche. Und dann habe ich so gefragt, wie geht's euch denn? Ja, wir sind beim Packen. Ja, mein Mann, der ist gegangen, der sagt noch Abschied, der nimmt noch Abschied von den Viechern. Sag ich, okay, ja, für so eine lange Zeit, ja, muss man doch Abschied nehmen von seinen Viechern. Ja, Abschied nehmen, gehen, das ist schon was, das kostet schon Kraft. Wir haben das jetzt schon ein paar Mal erlebt, das kostet einfach Kraft zu gehen. Selbst jetzt, als wir weggegangen sind, sind viele unserer Freunde gekommen, die wir inzwischen haben. Und es hat trotzdem Kraft gekostet, wenn sie jetzt gesagt haben, naja, ihr kommt ja wieder in 2 Monaten. Wir haben gesagt, gerne, wenn Gott will. Aber wir möchten jetzt trotzdem Abschied nehmen von euch. Und wenn wir zurückkommen, machen wir wieder Begrüßung. Ja, gehen. Aus der Sicherheit, aus dem Wohlstand, aus dem Wohlfühlen, aus dem Alltag. Gehen aus Beziehungen, Familie, Freundschaft, von den Eltern, aus der Verantwortung. Wir sind ja als Deutsche sehr verantwortungsbewusst. Als wir das erste Mal gegangen sind, unsere Frage, dürfen wir gehen, weil unsere Eltern sind noch da und wir sind verantwortlich. Können wir uns einfach so aus der Verantwortung ziehen? Ihr wisst, da kommen viele Fragen, die einfach da sind. Bevor man gehen kann, kommen so viele Dinge, bis hin, dass dir Leute sagen, ach, bleib doch da. Wir brauchen dich. Ich weiß nicht, der Abraham, was dem alles passiert ist, bis er dann endlich mit seinem Vater aufgebrochen ist von Ur in Chaldea, was später Babylon geworden ist, dann weiter nach Haran. Eigentlich war so ein bisschen ein Flüchtling, ja, aus dem Irak, kann man sagen. Ne? Wenn der heute hier ankommen wird, weiß nicht, ob wir den aufnehmen würden, den Abraham. Ne? Auch vielleicht, weil er reich war, kann sein. Auf alle Fälle, dieser Mann geht los, wartet dann noch einige Jahre in Haran, weil sein Vater, der Mondanbeter, der ist mit ihm ausgezogen. Und dort sind sie geblieben, bis er gestorben ist. Waren es 5 Jahre, waren es 10 Jahre? Auf alle Fälle, er war 75, als er weiterzog. Und dann sagt Gott zu ihm, und wenn du gehst, dann sollst du ein Segen sein. Schöner Blick auf den Tanganyika-See. Das große Zeichen für einen Segen in Burundi sind Bananen. Wir dachten nicht, dass das so eine große Sache ist, bis die Nachbarin dahinter, die hat von dem Regen, wenn Regenzeit ist, fällt eben viel Regen, hat sie Wasser gekriegt in ihren Wänden. Und dann kam die Frau an und hat gesagt, ihr müsst alle Pflanzen wegmachen, die Hecke wegmachen, die dahinter ist, die Bananen wegmachen, damit ich kein Wasser mehr kriege bei mir. Und dann in Afrika ist es dann so, das hat sie jetzt gesagt, ist okay. Aber dann lädt man die Gegenpartei ein und dann setzt man sich zusammen und dann diskutiert man, um eine Lösung zu finden. Und das diskutiert und diskutiert stundenlang. Und dann kam die große Frage, ja, was machen wir jetzt? Ich sage, gut, wir kommen ihr entgegen, wir machen die Hecke weg. Und dann sagt der Sekretär von der anglikanischen Kirche, weil denen das Haus gehört, aber die Bananen bleiben. Ich sage, okay. Sagt er, an Bananen geht man nicht ran. Die sind sowas von persönlich und sowas von Zeichen, da hat keiner das Recht, sich dran zu vergreifen. Sagt, und wenn es ihnen jetzt einfällt, bei Nacht und Nebel die umzuhauen, dann kommen sie vor Gericht. Ein paar Bananen, würde man sagen. Aber ihr seht, Das ist auch Segen. Inzwischen essen wir unsere eigenen Bananen. Ne? Schöne große, schöne kleine, frittierte Bananen, gekochte Bananen. Also Bananen in aller Art, immer so riesige Stauden direkt aus dem Garten. Das ist ja wunderbar. Tja, so sind die Eindrücke manchmal ganz anders, was Segen bedeutet. Abraham, der war ein großer Segen für viele Leute. Alle Leute, die sich zu ihm gehalten haben, haben davon profitiert. Er hat noch weiteres gemacht, gesagt, du wirst ein großes Volk. Das hat ein bisschen gedauert. Er hatte ja dann den Ismael zuerst, da wollte Gott ein bisschen nachhelfen. Das hat nicht funktioniert, weil er nicht der Sohn der Verheißung war. Dann kam Isaak, der war dann der Sohn der Verheißung. Und als er alt war und nochmal geheiratet hat, ihr kennt sicher alle seine Frau, die er dann nochmal geheiratet hat, mit der hat er dann auch noch 4 Kinder gehabt, aber 6 sogar, sagt meine Frau. Also ich habe nur mit bis 4 erlebt, die 2 letzten habe ich wohl nicht mehr erlebt. Also 6 Kinder, weiß jemand, wie die hieß? Da war er so 140 rum. Wo hat er nochmal geheiratet? Ja, und hatte 6 Kinder, hast du gesagt, ja. Ah, müsst ihr einfach mal nachlesen. Heute Abend könnt ihr ja nochmal fragen, wenn ihr wollt. Ja, du sollst ein Segen sein. Wir sind dort in der Stadt Bujumbura. Ihr seht, ist eine moderne Stadt. Gibt es nur noch Buschhütten im Museum. Der Rest sind alles normale Bauten, größere Bauten mit dem See dahinter. Ganz im Hintergrund der Hafen von Bujumbura. Und hier im Vordergrund, das ist die Kirche, in der ich arbeite. Die steht gleich neben dem Präsidentenpalast und neben dem Fußballstadion und neben der französischen Botschaft. Und ist dort ein Segen für das ganze Areal. Weil dort Christen zusammenkommen, weil dort Christen singen und beten, hat es einen Einfluss in alle Richtungen. Und ich glaube, das müssen wir schon wissen hier, wenn wir hier in die Kirche gehen, sind wir schon ein Segen für Hessigheim. Aber die Frage ist natürlich, wie ist es dann ich selber, für wen bin ich ein Segen? Ihr werdet manchmal denken, ich bin das doch gar nicht. Ich kann euch sagen, es gibt Leute, die werden nachher sagen, die waren ein Segen für mich. Warum? Weil ihr ihnen geholfen habt, als sie es brauchten. Weil ihr einfach da wart, als sie es brauchten, weil sie sich vielleicht geborgen und gut gefühlt haben, wenn ihr da wart. So gibt es viele kleine Dinge, wo wir gar nicht merken, wie wir ein Segen für andere sind. Und da wünsche ich euch zu entdecken, wo könnt ihr ein Segen für Gott sein. Aber es fängt an beim Hören und dann beim Gehen, vielleicht beim Hingehen zu jemand, um ihm zu sagen, ich möchte dir helfen. Oder ich hatte einfach den Eindruck, ich muss ein Psychle machen. Manchmal fängt es ja so an und der andere sagt nachher, was bin ich froh, dass du gekommen bist. Und schon bin ich ein Segen für den anderen. Ihr seht, es ist so einfach im Alltag. Wir versuchen dort in Afrika ein Segen zu sein für Leute, dass sie weiterkommen im Glauben. Sie haben das große Problem, 80% sind Christen. Um sie zu bekehren, brauchen wir nicht zu kommen. Die haben viel bessere Evangelisten, wie wir sind. Aber um sie zu schulen, um ihnen zu helfen, um sie zu beraten, vor allem dann die Pastoren und Verantwortlichen, das ist eine ganz wichtige Aufgabe. Und ich merke jetzt, das ist mal ganz lustig, wenn da so junge Pastoren aus dem Seminar oder aus der Universität kommen, von der anglikanischen Kirche, ist mir jetzt schon 2-mal passiert, der kommt dann auf mich zu, wir reden und dann sagt er einfach, darf ich Papi zu dir sagen? Sag ich, ja, das musst du mir jetzt erklären. Sagt er, ja, du hast jetzt 27 Jahre Erfahrung als Pastor und Missionar und ich bin ein Neuling. Ich weiß nicht, was ich tun muss. Könntest du mir mit Rat und Tat zur Seite stehen? Darf ich dich Papi nennen? Also ganz interessant, was das auslöst. Oder ich werde jetzt wieder verstärkt in Jugendkreise eingeladen. Denke ich, was tue ich denn dort? Und ich sage, ja komm und bring uns was bei. Denn wir brauchen wirklich Unterweisung. Wir müssen wissen, wie man Glaube vertieft. Weil hier ist alles so oberflächlich. Jeder geht zur Kirche. Aber wenn man rausgeht, sind wir im Alltag und dann wird es schwierig. Wenige leben den Glauben. Hilf uns, zeig's uns, wie es geht, berat uns. Und ich bin dankbar, wenn das passiert. Vor allem, wenn sie dann nicht sagen, hättest du nicht auch ein bisschen Geld dazu, dass ich besser leben kann. Das schränkt dann meistens diese Anfrage ein bisschen ein in meinen Gedanken. Ne? Aber es ist eben so. Ja, die Verheißung ist da, ein Segen zu sein und dass sie gesegnet werden. Ganz besondere Bitte an dieser Stelle, wir haben einen Präsidenten, der ist Christ. Der hat seine eigenen Kirchen, funktioniert aber wie der türkische. Das Gleiche. Meistens war er vorne draus und in der Türkei waren sie erst hinterdrein. Funktioniert etwa im gleichen Schema und versucht an der Macht zu bleiben, um alles in der Welt, ist Christ gleichzeitig, hat sehr gut angefangen und es ist schwieriger geworden im Laufe der Zeit mit der Macht. Betet einfach für ihn, betet fürs Land, dass einfach Menschen, dass zurzeit ist noch Religionsfreiheit, die Kirchen leben noch gut, aber im täglichen Leben ist es schwierig. Wir haben etwa 450.000 Flüchtlinge im Nachbarland, viele anderen, die in andere Länder kommen, einfach weil es schwierig ist, wenn man nicht derselben Meinung ist. Betet einfach mit, auch für die Christen, dass sie einfach vorwärts gehen. Einblick in die Kirche, es ist beeindruckend in der Kirche, 1000 Leute, 1200 Leute, 1500 Leute vor sich zu haben, zu reden. Und ich sagte vorher, ihr seid ein bisschen bleich aus der Gegend. Gell? Gott schenkt es, dass so viele Menschen kommen. Und für mich ist es ein Geschenk, dort zu reden, zu predigen. Und was immer ganz toll ist, wenn ich Dinge sage, wenn ich von Gott rede, gibt es immer eine kleine Nachpredigt. Also die gehört zum Ablauf, eine Nachpredigt. Und da merke ich, dass ich den Predigern oder den Übersetzern, die meistens auch Pastoren sind, Mut mache, was zu sagen. Und die fassen dann meine Predigt zusammen und rufen Leute auf, sich zu bekehren oder der Predigt zu folgen. Und es ist interessant, wenn dann auf einmal 50 Leute nach vorne kommen, um gesegnet zu werden oder um ihr Leben Jesus zu geben, oder wenn dann 100 Leute aufstehen, um gesegnet zu werden, da stehst du nur da und dann sage ich meistens zu meinem Übersetzer Danke. Danke, dass du nochmal so eine gute Nachpredigt gehalten hast und dass du die richtigen Worte hattest, dass Menschen berührt werden. Und dann kann man einfach weiterdenken und beten für diese Leute, dass nicht nur ein Beschluss ist hier in der Kirche, wo es einfach ist, wo wir dreieinhalb Stunden, ja, sind wir noch nicht, zusammen sind. Und, aber wenn sie dann rausgehen, wird es schwierig. Vielen Dank, dass ihr dann dran denkt. Ja, beim Hören, beim Gehen, beim Segensein wünsche ich euch einfach ein gutes Ankommen. Dass er euch auf den Weg macht wie ein Abraham. Und dass er dann im Segen dort ankommt, wo Gott euch haben will. Ganz klein in der Familie, in der Nachbarschaft, in der Gemeinde. Gott kann euch segnen und will euch segnen. Aber wichtig ist zuerst hören Und dann gehen oder tun, sagt man hier gern. Und dann erfahren, wie groß der Segen Gottes ist. Ich glaube, wir sind in der Zeit, in diesem Jahr in Burundi, sehr gesegnet worden von Gott. Und freuen uns deshalb auch wieder hinzugehen, dass Gott einfach weitermacht. Und ja, danke, dass ihr da an uns denkt. Und wenn ihr noch mehr Eindrücke wollt, wie gesagt, heute Abend. Vielen Dank.